Es kommen Männer in die Beratung, die sitzen in Führungspositionen, das sind Studenten, das sind Handwerker, es kann der Nachbar sein, es kann der Kollege sein, vielleicht sogar der Bruder, der Vater. Man sieht es Männern, betroffenen Männern nicht an. Das sind oft auch erfolgreiche Menschen. Das sind ja Menschen, die, oder ich mache die Erfahrung, dass es sehr starke Männer sind. Das sind Männer, die mit einer Erfahrung, die man wirklich niemandem wünscht, zurechtgekommen sind.
Hallo, ich bin Caroline Haro-Gnendinger und bei uns bei Alpha und Omega geht es jetzt um Mentu. Das ist ein Beratungsangebot für Männer, die sexualisierte Gewalt erlebt haben. Das ist in Deutschland jeder achte Mann. Traumatherapeutin Mihaela Makan aus Stuttgart arbeitet bei der psychologischen Beratungsstelle Ruf und Rat und da versuchen Männer, neue Wege für sich zu finden. Warum das Ganze speziell für Männer, mit welchen Fragen sie zur Beratung kommen und was ihnen den Alltag, also Konflikte im Alltag, ein Stück weit leichter machen kann. Darum geht's in dieser Episode. Zu sehen gibt's unseren Talk auch, alles dazu in den Shownotes. Hier jetzt erstmal zum Hören und los geht's.
Herzlich willkommen.
Ja, danke schön.
Sie haben von der Beratungsstelle Ruf und Rat in Stuttgart aus ja eine Kampagne gestartet mit Plakaten, Social Media, Beiträgen, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Und man sieht da, ein ganzes Fußballstadion würde nicht reichen für die Männer, die davon betroffen sind. Und da schauen wir jetzt mal kurz rein. Also es sind mehr als 5 Millionen in Deutschland aktuell betroffen. Das heißt, man kann sagen, etwa jeder achte Mann. Mhm. Wann ist Ihnen denn aufgefallen, dass so eine Beratung speziell für Männer nötig und sinnvoll ist?
Mhm. Tatsächlich ist uns das zum ersten Mal aufgefallen, als sich eine Beratungsstelle in Stuttgart, die Frauen berät, die betroffen sind, sich an uns gewandt hat. Und dass Ruf und Rat Männerberatung anbietet, war schon lange bekannt, allgemeine Männerberatung. Und die hatten sich eben an uns gewandt und gesagt, ja, bei uns hat sich jetzt ein Mann gemeldet, ihr macht doch Männerberatung, können wir den zu euch schicken? Und dann gab es eben noch 2010 den Missbrauch, also mit Aufkommen der Missbrauchsfälle innerhalb der katholischen Kirche war dann klar, da gibt es Bedarf.
Gibt es denn auch etwas, was speziell anders ist bei betroffenen Männern als bei Frauen?
Es gibt das, was anders ist, was ich aber gerne vorweg sagen möchte, dass egal welches Geschlecht betroffen ist, ob Mann oder Frau, ob divers, sexualisierte Gewalt ist schambehaftet, hat oft mit Traumata zu tun, da tut sich niemand leicht drüber zu sprechen in der Regel. Bei einem Mann machen wir die Erfahrung in der Beratungsarbeit, dass es noch ein Ticken schwerer ist, weil er in der Gesellschaft eine andere Rolle zugeschrieben bekommt. Der Mann, der unverwundbar ist, der keinen Schmerz kennt und so weiter, man kennt's. Und wenn ein Mann mit sexualisierter Gewalt in Verbindung gebracht wird, dann als Täter. Dann braucht es eben einen Raum, wo ihm Glauben geschenkt wird, wo es Vertrauen aufgebaut werden kann.
Und ja, Sie sagen es eben, viele Betroffene sprechen ungern darüber. Es ist ein großes Tabu. Was bringt denn die Männer, die zu Ihnen kommen, dazu, darüber zu sprechen, sich Beratung zu holen?
Die Anliegen sind tatsächlich ganz unterschiedlich. Wenn ich es jetzt so in zwei Kategorien fassen müsste, würde ich sie einteilen. Einmal also in die verschiedenen Motivationen, dass Männer kommen, die bisher, ich sag mal, tolle, hilfreiche Strategien für sich entwickelt haben, um ihr Leben zu meistern, um mit diesen, sag ich mal, komischen Erfahrungen, schmerzhaften Erfahrungen umzugehen. Mhm. Und dann merken sie, jetzt bin ich an dem Punkt im Leben, wo meine alte Strategie nicht mehr funktioniert, nicht mehr reicht. Mhm. Und da gibt es so einen Wunsch nach Veränderung und einen gewissen Leidensdruck. So, da haben wir die Erfahrung gemacht, dass Männer dann zu uns kommen. Und die andere Motivation ist die, dass Männer kommen, die bisher gar nicht wussten oder sicher sind, dass sie Missbrauchserfahrungen haben, dass sie sexualisierte Gewalt erfahren haben, die das bisher als komische Erfahrung, als sehr seltsam, es war vielleicht nicht okay, aber irgendwie ja schon so, und dann vielleicht die Kampagne sehen und dann finden auch diese zu uns. Das sind so die zwei großen Motivationen, würde ich sagen.
Sie sagen ja auch, dass in den Beratungen, wo es ja eben um solche schweren Themen eigentlich geht, auch immer mal wieder Leichtigkeit zu spüren ist. Wie kommt es denn dazu?
Ja, das ist tatsächlich oft der Fall. Man hat so die Vorstellung oft, wenn es um sexualisierte Gewalt und Trauma geht, dass es man oft darüber spricht, über den Vorfall oder diese schlimmen Erfahrungen. Aber also das ist Quatsch, sage ich mal kurz, weil man riskiert eine Retraumatisierung. Es ist oft nicht hilfreich. Und viel hilfreicher ist es, über Stabilisierungstechniken zu sprechen, über Dinge zu sprechen, die denn bisher schon funktionieren. Und das ist ja etwas, was auch schön ist, wenn ein Betroffener, also Männer erzählen mir oft in der Beratung, bei mir funktioniert ja nichts. Das sind so Sätze, wie die sie innerlich verinnerlicht haben, ich bin krank, da stimmt nichts bei mir. Und dann sitzen sie da und merken, ach, da funktioniert ja ganz viel. Oder wenn ich noch ein Beispiel nennen soll, es gibt so klassische Sätze, die kommen, weißt du, dass jede dritte, vierte Beratung, da wird es manchmal sehr schwer auch. Und da geht es darum, auch Leid auszuhalten, gemeinsam auszuhalten. Und dann habe ich schon öfter die Erfahrung gemacht, dass es die Situation dann kommt, Frau Mackern, ich weiß schon, jetzt sagen Sie wieder, was alles funktioniert, jetzt zählen Sie mir das und das und das auf. Und dann sage ich, ja, was soll ich tun, wenn Sie jetzt so stabil sind? Und da gibt es ja schon manchmal so eine Leichtigkeit, weil man spielt sich ein, man baut ja auch eine gewisse Art von Beziehung auf, eine BeraterInnen-Beziehung. Und da kommt es tatsächlich oft vor, dass wir auch ja gemeinsam lachen tatsächlich, was ein bisschen paradox klingt bei dem schweren Thema.
Aber eben, ja. Sie sagen, man stellt fest, dass auch viele Dinge gut funktionieren, aber eben bei den Bereichen entweder man merkt, manche Dinge, Strategien funktionieren nicht oder andere müssen erstmal einordnen, was sie erlebt haben.
Ja.
Ihre Beratung heißt ja MeToo, das hängt mit diesem Stichwort MeToo zusammen, also ich auch, da haben ja Schauspieler und Schauspielerinnen öffentlich gemacht, dass auch sie betroffen sind. Und bei MeToo ist es eben Männer auch. Also. Und da können wir jetzt auch nochmal kurz in einen Clip reinschauen, da geht es auch nochmal darum, ja, wie häufig so etwas passiert. Also man hat hier gesehen, versteckt sich oft, ist häufiger als vermutet. Das war Teil von so einer Kampagne, das haben sie auf digitalen Tafeln in Stuttgart gezeigt. Und sie haben mir gesagt, es kommen schon ganz junge Männer zu Ihnen in die Beratung, aber auch echt ältere, 70, 80-Jährige. Gibt es denn da große Unterschiede, was Sie beschäftigt? Also die Jüngeren, aber auch die Älteren dann auf der anderen Seite.
Es ist gar nicht so leicht zu kategorisieren in jung und alt, weil die betroffenen Männer, die zu uns in die Beratungsstelle kommen, so unterschiedlich sind. Wenn ich es jetzt grob einteile in tendenziell Jüngere, also sage ich mal Azubis oder Studierende, Studenten und Männer, die in Rente sind, mache ich die Erfahrung, dass tendenziell jüngere Männer sich leichter darüber sprechen, Dinge ins Wort bringen können und ältere betroffene Männer oft mit körperlichen Symptomen kommen. So die Erfahrung gibt's.
Also körperlich, dass sie irgendwie merken, dass sie dann gesundheitliche Probleme bekommen durch das, was sie erlebt haben.
Quasi. Genau, da geht es um Schlafstörungen oder um Nägelkauen hatte ich zum Beispiel öfter oder Zitteranfälle, Panikattacken.
So. Haben denn die Männer, die zu Ihnen kommen, meistens diese sexualisierte Gewalt in der Kindheit erlebt?
Tatsächlich ja. Die allermeisten im familiären Kontext, in einem vermeintlich sicheren Ort und dicht gefolgt tatsächlich von dem Ort von Institutionen, also sprich Heimen, Internaten, kirchlichen Kontext. Das sind die häufigsten Ursachen, häufigsten Räume tatsächlich. Und ich möchte aber hinzufügen, dass die Räume auch ganz, ganz unterschiedlich sein können. Also da gibt es keinen Raum, wo man sagen kann, kann keine sexualisierte Gewalt stattfinden.
Und Sie hatten gesagt, also quasi der häufigste Rahmen ist die Familie, aber eben auch Vereine, Kirche. Das sind so die, wo es aber häufig dann eben in der Kindheit stattgefunden hat.
Genau, häufig im Kindesalter tatsächlich.
Ihre Beratungsstelle ist ja auch kirchlich getragen, aber natürlich beraten Sie jetzt nicht nur Katholiken, sondern jeden, der zu Ihnen kommt. Merken Sie denn auch, dass Menschen, die eben im Rahmen von der Kirche, von kirchlichen Einrichtungen Missbrauch erlebt haben, nicht auf Ihr Team zukommen?
Ja, tatsächlich bekomme ich von denen nichts mit, weil die kommen ja nicht zu uns. Ich erreiche nur die Menschen oder kriege Rückmeldungen von denen, die zu mir kommen, zu uns kommen. Ich kann mir aber vorstellen, dass Menschen, die in dem Kontext Missbrauch erlebt haben, sich schwer tun. Und da kann ich nur sagen, dass ich oder wir, also meine Kollegin, mein Kollege, unabhängig beraten. Das ist Grundvoraussetzung für unsere Arbeit. Und ich vor allem auch keinen Unterschied machen kann, sitzt da ein Atheist vor mir, ein Moslem oder ein Christ und in welchem Kontext. das ist Grundvoraussetzung der Arbeit, dass ich da keinen Unterschied mache und dass der Rahmen sicher sein muss. So.
Ihre Beratungsstelle Ruf und Rat ist ja in Stuttgart. Gibt es denn auch an anderen Orten so ähnliche Beratungsstellen?
Es gibt bundesweit Beratungsstellen. Es sind noch weniger, aber es werden immer mehr. Mhm. Und da möchte ich gerne auf die Seite, eine Seite verweisen, das Hilfsportal gegen Missbrauch. Das ist die Seite hilfe-portal-missbrauch.de. Und ich würde gerne auf das Männerhilfetelefon verweisen, mhm, unter der Nummer 0800 123 9900.
Das können wir auch einblenden. Genau, das heißt, also darüber kann man dann vor Ort nochmal Beratungsstellen finden, die ähnlich arbeiten.
Genau, man kann darüber also sich schnell, also wenn man konkret jetzt Hilfe braucht, anonym und kostenfrei sich an diese, also an diese Telefonnummer sich wenden und bekommt eben Beratungsstellen, man wird auf Beratungsstellen verwiesen, die in der Nähe sind.
Um es klar zu sagen, was eben sehr wichtig ist bei dieser ganzen Geschichte, ist natürlich die Aufarbeitung und also Aufarbeitung der sexualisierten Gewalt, auch dass man schaut, welche Strukturen haben das begünstigt und natürlich Prävention, dass einfach ein Bewusstsein in der Gesellschaft für das Thema geschaffen wird und Täter und Täterinnen es nicht so leicht haben. Bei Ihnen geht es natürlich darum, wie kommt man mit den Folgen davon im Alltag gut zurecht, und da ist natürlich interessant, was da konkret hilft. Sie haben ja gesagt, Nähe und Distanz zu anderen, das ist immer mal wieder Thema in den Beratungen. Warum? Was beschäftigt da die Männer?
Ja, Betroffene haben die Erfahrung gemacht, dass die eigene Distanz nicht eingehalten wird, dass man schnell zu nah jemanden kommt. Und da gibt es die Tendenz, sich davor schützen zu wollen. Das ist ein Mechanismus, der eigentlich total schlau ist, den wir haben als Menschen. Und da gibt es oft die Erfahrung, dass man dann gar kein, ich will nicht gesundes Gespür sagen, aber vielleicht hilfreiches Gespür für sich. Was ist mir denn angenehm? Welche Distanz? Welche Nähe? Und ich habe oft den Fall, dass betroffene Männer gerne in Beziehung gehen würden und sich da anfangs schwer tun, weil sie gar nicht wissen, wie viel muss ich denn beim ersten, zweiten Treffen erzählen? Oder wie viel darf ich denn erzählen? Wie viel möchte ich? Und wo darf ich
denn meine... Also bei Dates, wenn sie irgendwie nach einem Partner oder Partnerin suchen?
Genau, genau. Und da kann man für sich einfach nochmal prüfen, was ist denn für mich in Ordnung? Und vor allem ist es in Ordnung, diese Grenze einzufordern auch. Und da kann man eben neue Erfahrungen machen. Das ist so konkret, was Männern dann hilft oder Betroffenen. Ich darf wieder das Zepter in die Hand nehmen. Ich darf jetzt für mich sorgen, was ich möchte und was nicht.
Und wie klappt es, dass man da merkt, Mensch, ich habe ein Problem mit Nähe und Distanz. Was ist gut für mich? Welche Strategien gibt es dann da, was die dann auch den Männern helfen?
Ich muss überlegen, weil es ja man gar nicht sagen kann, das ist immer A, B, C, D, woran man sich orientieren kann. Aber es geht sehr oft um eine innere Haltung, die man etablieren kann. Wir hatten vorhin von diesen Glaubenssätzen gesprochen, dass man für sich klar macht, ich bin jetzt in Sicherheit. Das ist eine Strategie, die Betroffene oft geäußert haben, dass es ihnen hilfreich ist. Ich bin jetzt in Sicherheit, es ist vorbei.
Ja. Das heißt also, es hilft immer mal wieder, sich bewusst zu machen oder bewusst Sätze sich zu sagen, um dann auch nochmal zu schauen, ja, bei dem Thema Nähe und Distanz, da kann ich dann mein eigenes Maß finden, was auch für den anderen gut ist.
Genau, Sätze zu sagen oder, also wir sprechen da oft von Psychoedukation, dass man versteht, welche Reaktionen der Körper da macht und dass diese gesund und normal sind auf etwas Unnormales, was damals passiert ist. Und wenn man dann versteht, was macht denn mein Körper gerade und wie kann ich denn da jetzt mit umgehen? Und dann sagt man so, das Stammhirn, das schützt uns ja, und es ist ja eigentlich genial, weil das Stammhirn sagt, sowas passiert uns nie, nie wieder. Und dann können wir aber, sag ich immer so, den Teil des Gehirns, den präfrontalen Kortex mit einsetzen und sagen, jetzt kann ich es aber umstrukturieren und jetzt kann ich aber anders damit umgehen. Und dann Schritt für Schritt, ich sage immer in kleinen Schritten, langsam arbeiten, und so lernt man dann eben neue Strategien auszuprobieren, so dass man sich wohlfühlt und sich nicht in Situationen begibt, die einem unangenehm sind oder gefährlich wirken.
Ja, gibt es noch andere Situationen beim Thema Nähe und Distanz, wo Sie sagen, das beschäftigt immer wieder die Männer in der Beratung?
Männer kommen tatsächlich oft mit dem Thema der Familie. was muss ich meinen Eltern sagen, möchte ich es meinen Eltern sagen? Oder sie fühlen sich verpflichtet, tatsächlich den Eltern von diesen Erfahrungen zu erzählen. Da gibt es so, oder andersrum, Betroffene sagen oft, ich habe gar kein Gespür dafür, was normal ist. Ich wurde früh sexualisiert, ich musste früh habe früh gelernt, Dinge hinzunehmen, ohne zu hinterfragen, ob ich das denn möchte. Und ich musste konkret an einen Betroffenen denken, der tatsächlich auch nur eine Stunde da war, der dann sagte, ich muss es ja meiner Mutter sagen, wie mache ich das? Und in der Beratung haben wir dann festgestellt, dass er hat dann für sich gemerkt, ich möchte es ja gar nicht sagen. So, und das ist doch völlig okay.
Also es geht auch darum, wem muss ich mich anvertrauen oder wem kann ich mich auch anvertrauen? Und da sagen sie, da versuchen sie zu helfen, dass jeder so einen guten Weg für sich findet und sagt, ja, ich bin eigentlich zu nichts verpflichtet, aber wenn es mir gut tut, kann ich mich an Personen wenden, die mir gut tun, genau. Quasi.
Genau, darum geht es, selber wieder Autor des Lebens zu werden. Was möchte ich? Jetzt richte ich mich nach mir und lass nicht mehr andere bestimmen, was gut für mich ist, was nicht, sondern im Prinzip, wie Sie es gesagt haben, es geht darum, ein Gespür für sich zu entwickeln, was angenehm ist, was unangenehm ist und was zu weit geht.
Gibt es auch Fälle, wo Sie sagen, da hilft jetzt nicht nur eine Beratung, da müsste jetzt eigentlich auch eine Therapie für die Person dran sein?
Das gibt es bei uns in der Beratung. Das merkt der Betroffene oft auch selber im Gespräch, wenn wir uns im Kreis drehen oder ich auch merke, ich kann jetzt da, gerade wenn es um Gefühle geht, nicht so tief reingehen, weil ich werde es nicht mehr auffangen können innerhalb der Stunde. Und wenn wir uns dann erst in ein, zwei Wochen sehen, ist die Zeit so lang. Und dann sind wir im Gespräch und dann stellen wir oft, also in den meisten Fällen gemeinsam fest, es bräuchte was anderes, etwas, was ein bisschen höher frequentiert ist. Und dann begleiten wir eben bis zum Therapieplatz.
Bei diesen inneren Sätzen, die Sie auch vorhin genannt haben, negative innere Sätze, worum geht's da noch? Also ich hatte auch von einer Seelsorgerin gelesen, die in Stuttgart auch ist und darüber ein Buch geschrieben hat, dass es auch so um Sätze geht wie ich bin schuld oder ich kann dem anderen nicht vertrauen, weil eben mein Vertrauen mal missbraucht wurde. Also was sind das für innere Sätze und wie kann man damit umgehen dann?
Die ähnliche Erfahrung habe ich auch, dass es gibt oft den Satz, andere sind gefährlich, ich muss mich schützen. Es sind so viele verschiedene Persönlichkeiten, die zu mir kommen, dass ich gar nicht jetzt auf einen Schlag sagen kann, das ist so der typische Satz. Aber
es sind irgendwie Sätze, die meine Gespräche, mein Verhalten sehr prägen, wo ich dann sage, Mensch, da irgendwie bin ich da immer wieder drin gefangen.
Genau, ich bin nicht richtig, ich bin krank, ich funktioniere nicht, ich bin nichts wert. Und auch ganz oft dieses, ich bin schuld, ich bin selber schuld, das gibt es ganz oft, diesen Satz, der fatal ist, weil an sexualisierter Gewalt hat eine Person Schuld. Das ist der Täter, die Täterin, sonst niemand.
Und da hilft es dann zum Beispiel, sich zu sagen, es ist vorbei oder ich bin hier sicher. Ne? Das hatten Sie gesagt, das ist so ein Satz, den man dann sich selbst immer wieder sagen kann, damit es fürs Verhalten dann auch nochmal etwas verändert.
Genau, es geht um so eine Sortierung. Was ist denn damals passiert und wie ist es heute? Und es ist ganz wichtig, gerade wenn es um Traumata geht, für sich zu verstehen oder dass das Gehirn wieder neu sortieren kann. Es ist wirklich vorbei, wenn es gerade so um Panikreaktionen geht. Dann denkt ja der Körper oft, jetzt akut bin ich in Lebensgefahr. Ich hatte einen Klienten, der mir berichtet hat, dass er regelmäßig Zitteranfälle bekommt, wenn er von Menschen sprechen muss. Und dass man daran arbeitet. Und da hat er gesagt, hilfreich ist, wirklich zu wissen, dass er jetzt der Autor seines Lebens ist, dass er jetzt gar keine Gefahr ausgesetzt ist, aber dass sein Körper gerade noch reagiert und es ist normal auf die Reaktion von damals, aber jetzt ist es vorbei, jetzt bin ich in meinem Job, ich bin freiwillig hier in diesem Beruf, ich mache den an sich gerne, ja, und mein Körper, der reagiert jetzt noch, es ist okay. Der hat früher mir gute Dienste geleistet, der hat mich geschützt in dieser schlimmen, gefährlichen Situation. Aber jetzt darf es aufhören, jetzt ist es okay. So, das ist eine neue Haltung zu etablieren und zu verstehen, was da passiert.
Sie sagen ja auch, dass Familienfeiern immer mal wieder ein Thema sind. Warum?
Familienfeiern haben oft damit gehen damit einher, dass man ohne es zu hinterfragen, an festen teilnimmt. Und bei Betroffenen kann es zu der Situation kommen, dass man mit dem Täter oder Täterin am Tisch sitzt. Mhm. Und für sich dann bisher aber nicht zur Debatte gestellt hat, von dieser Familienfeier fernzubleiben. Und darüber geht's oft in der Beratungsarbeit, zu prüfen, tut mir denn das gut? Fühle ich mich da in Sicherheit, wenn ich dort bin? Geht's mir da gut? Oder habe ich im Anschluss mit starken körperlichen Reaktionen zu tun? Geht's mir emotional schlecht danach? Ja, und dann arbeiten wir gemeinsam an der Fragestellung, wozu ist es sinnvoll und hilfreich, an dieser Feier teilzunehmen?
Mhm. Also ist dann häufig so eine Art Lösung, dass man dann eher fernbleibt von Familienfeiern, wenn da irgendwie ein Täter oder eine Täterin vielleicht auch dabei ist? Oder gibt es dann noch andere Möglichkeiten, damit umzugehen?
Die Lösungen sind ganz individuell. Manchen Betroffenen ist es hilfreich, tatsächlich wegzubleiben. Man sagt auch tatsächlich, es ist sinnvoll, äußere Sicherheit herzustellen. Also nicht in den mit dem Täter, Täterin in Kontakt zu bleiben. Es gibt aber auch, wenn es jetzt um wiederholte Übergriffe geht, geht es auch darum zu lernen, ich darf Grenzen setzen, ich darf Nein sagen. Ich darf sagen, ich möchte das nicht, es ist mir unangenehm und ich möchte über dieses Thema hier nicht sprechen.
Mhm. Also gibt es dann, also wenn Sie jetzt auch sagen, es geht um wiederholte Übergriffe, gibt es auch manchmal Fälle, dass Sie sagen, da versuchen Sie vielleicht auch noch, dass die Polizei eingeschaltet wird, also kommt sowas auch mal vor?
Jetzt muss ich gerade überlegen. Ich kann mich gerade nicht an einen Fall erinnern oder an einen Betroffenen, der die Polizei einschalten musste. Doch, Moment, ja. Genau, tatsächlich kommt es oft dazu, dass auch die Polizei dann gerufen wird. Und dann wurde auch leider die Erfahrung gemacht, dass die Polizei einem nicht glaubt. Weil bei der Konstellation da ist...
Ach so, ihm nicht glaubt.
Ja, tatsächlich, okay. Genau. Mhm. Weil bei der Konstellation, da ist ein Mann, eine Frau... Und wenn der Mann behauptet, er ist Übergriffen ausgesetzt gewesen, dann ist es in vielen Köpfen der Gesellschaft noch nicht etabliert oder nicht bewusst, dass es möglich ist. So. Mhm. Das wird dann ignoriert oder nicht ernst genommen.
Mhm. Bei Ihnen ja, gibt es, wie gesagt, ja die Beratung für die Männer selbst, für die Betroffenen selbst. Aber jetzt gerade, was das Umfeld angeht auch, also... Natürlich, Polizei ist nochmal ein extra Punkt, aber jetzt was Freunde, Kollegen, Familienmitglieder angeht, haben Sie vielleicht da auch nochmal einen Tipp, wo Sie sagen, man kann das auch das Thema mal ansprechen, wenn man vermutet, da hat jemand so etwas erlebt, sexualisierte Gewalt. Mhm. Kann man das ansprechen? Kann man das überhaupt jemandem ansehen? Was haben Sie da für Ratschläge?
Also zum einen ist das Beratungsangebot Mentu auch für Angehörige offen. Also man kann sich gerne an uns wenden und bekommt dann zeitnah einen Termin. Dann zur zweiten Frage, was ich empfehlen kann. Im Prinzip ist es wie bei allen anderen schweren Themen oder unangenehmen Themen auch, dass man auf einen Rahmen achtet, der vielleicht passt, dass man jetzt nicht am Esstisch vor der Familie dann sowas anspricht, sondern dass man, weiß nicht, vielleicht beim Spaziergang fragt, vorsichtig fragt und viel Rückfragen einfach. Also den Betroffenen fragen, ist es denn okay für dich? Ich habe den Eindruck, darf ich dich dazu was fragen? Welches Setting wäre denn gut für dich? Oder man kennt sich ja in der Regel gut. Manchmal ist es besser zu telefonieren oder schriftlich. Da sage ich immer, am Betroffenen orientieren. Er weiß es am besten, was für ihn passt. Und wenn man selber unsicher ist, auch das ist ein Hilfsangebot von Ruf und Rat zum Beispiel, sagt man da in...
Also quasi sich da an Sie wenden zum Beispiel oder an diese bundesweit anderen Stellen. Aber kann man denn überhaupt jemandem sowas ansehen, dass jemand was erlebt hat? Oder gibt's was haben Sie da so erlebt?
Ja, es gibt die Vorstellung wohl oft, dass man das Menschen ansieht und das in einem bestimmten Personenkreis passiert. Und aus meiner Erfahrung kann ich sagen, man sieht sexualisierte Gewalterfahrungen niemanden an. Um ein Bild dafür zu bekommen, es kommen Männer in die Beratung, die sitzen in Führungspositionen, das sind Studenten, das sind Handwerker, es kann der Nachbar sein, es kann der Kollege sein, vielleicht sogar der Bruder, der Vater. Man sieht es Männern, betroffene Männer nicht an. Das sind oft auch erfolgreiche Menschen. Das sind ja Menschen, die, oder ich mache die Erfahrung, dass es sehr starke Männer sind. Das sind Männer, die mit einer Erfahrung, die man wirklich niemanden wünscht, zurechtgekommen sind. größten Teil ihres Lebens und für sich Strategien entwickelt haben. Von dem her, man sieht sie nicht an.
Und Sie sagen, wenn man aber etwas vermutet oder vielleicht doch mal irgendwas mitbekommen hat, warum oder wann kann man das ansprechen? Wann sollte man sowas ansprechen bei jemandem?
Es lohnt sich, weil Schweigen schützt die Täter. Schweigen schützt die Täterinnen. Und wenn man sexualisierte Gewalt ein Ende setzen möchte, dann lohnt es sich auf jeden Fall anzusprechen. Und da reicht auch schon komisches Bauchgefühl.
Ja. Okay, also Sie sagen wirklich, es lohnt sich nicht wegzuschauen und echt aufs Bauchgefühl zu hören und einen guten Zeitpunkt sich zu suchen und eventuell sich auch Beratung holen. Vielen Dank, Frau Markhahn. Was Männern schwer auf der Seele liegt, die sexualisierte Gewalt erlebt haben und wie sie bei Alltagskonflikten wieder mehr Leichtigkeit erleben können, damit beschäftigen sie sich bei Ruf und Rat, bei der Beratungsstelle. Danke, dass Sie da waren. Danke auch Ihnen fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega.
Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg-Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg auf Bibel.tv und auf YouTube. Weitere Infos gibt's unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn ihr Fragen, Wünsche und Feedback habt, schreibt uns gerne an podcast@kipp-radio.de. Und wenn ihr diese Episode interessant fandet, wie wäre es mit der Podcast-Folge 50 mit Johanna Beck? Sie spricht über ihre Geschichte und wie sich Strukturen in der katholischen Kirche verändern müssen, um Missbrauch vorzubeugen. Musik